Herzlich willkommen, sagt Ihnen Andrea Marti zu der heutigen Sendung, wo es ums geweihte Leben geht. Und ich darf Sie in dieser Stunde begleiten. Der Papst Franziskus hat beim Angelus vom 2. Februar 2014 anlässlich vom Jahr der Gottgeweihten gesagt, dass geweihte Personen ein Zeichen Gottes in den verschiedenen Bereichen im Leben sind. Ja, sie sind Hefe für das Wachstum von einer gerechteren und brüderlicheren Welt. Und sie teilen mit den Armen brüderlich und ja, das teilen sie natürlich auch mit den Kleinen. Und heute erfahren wir, wie das Leben bei den Franziskanern aussieht. Und wir sind im Gespräch mit dem Pater Raphael Fässler von den Franziskanern. Und so möchte ich den Pater Raphael ganz herzlich bei Radio Maria willkommen heißen.
Danke vielmals.
Ja, ich möchte den Pater Raphael ganz kurz vorstellen. Der Pater Raphael ist Franziskanerbruder und ist bis Ende Juli 2014 Pfarrer vom Seelsorgeverband Eschens Klingenzell Mammernstein am Rhein im Bistum Basel gsi. Und seit dem November 2014 ist er Wallfahrtsseelsorger und lebt mit zwei Mitbrüdern in Maria Dreibrunnen. Er ist zudem auch Kustos und Vertreter von der Scotus Stiftung. Und ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch viel erzählen über den Pater Raphael, aber das übergebe ich ihm dann selber, dass er sich kann noch ein bisschen vorstellen kann. Und im Verlauf des Gesprächs werden Sie sicher auch dann mehr über das Leben und die Funktionen von Pater Raphael erfahren. Ja, und so freue ich mich auf das Interview mit Ihnen, Pater Raphael. Begrüße Sie nochmal herzlich bei Radio Maria.
Danke vielmals.
Pater Raphael, Sie sind jetzt in Maria Dreibrunnen und das ist ja, glaube ich, ein wunderbarer Gnadenort. Jetzt könnten Sie mal kurz ein Porträt machen, wie das aussieht, wenn ihr lebt, wie ihr aufgestellt seid und ja, wie vielleicht das auch ein bisschen organisiert ist, da in Maria Dreibrunnen.
Ja, danke schön, guten Tag miteinander. Ich bin jetzt hier gerade in Maria Dreibrunnen. Das ist unterhalb von der Stadt Wiel, gehört zum Ortsteil Bronschhofen und ist bereits ein bisschen ländlich gelegen. Und Dreibrunnen ist ein Wallfahrtsort mit einer regionalen Ausstrahlung, ein Marienwallfahrtsort, wie es ja der Name sagt. Das Patrozinium ist Maria Heimsuchung, aber es hat auch viel mit Maria Hilfe der Christen zu tun, wenn man nämlich in dieser barocken Kirche das Deckengemälde anschaut, dann ist dort dargestellt, riesengroß, die Schlacht in Kahlenberg und in Lepanto, wo eben auf die Fürsprache von Maria Christen bewahrt worden sind in einer Zeit von grosser Not, eben auch durch das Rosenkranzgebet. Und dem Erbe ist Maria Dreibrunnen sicher auch ein bisschen verpflichtet. Es ist eine Kirche, wo man sich, die es nicht kennen, wo man sich vorstellen muss, mit ungefähr 200 Sitzplätzen, richtige barocke Wallfahrtskirche. Und speziell ist noch ein bisschen das Gnadenbild. Das ist Muttergottesstatue mit dem Jesuskind vorne auf dem Hauptaltar. Ursprünglich ist das Gnadenbild im Kloster Rütti, Kanton Zürich, gewesen. Und in den Wirren von der Reformation haben wir das Bild zerstören. Und jemand hat es dann gerettet und nach Maria Dreibrunnen gebracht, die Kapelle damals hier, weil die Kirche, die Kapelle hat zum Kloster Rütti gehört. Und das ist dann auch der Stadt Wiel abgegeben worden vom Kloster Rütti und dann ist nach und nach immer mehr der Wallfahrtsort entstanden und lebendiger geworden. Ja, so eine erste Charakterisierung zu Maria Dreibrunnen. Und es wird eigentlich aus Leuten von der näheren und weiteren Region gern aufgesucht, zum persönlichen Gebet, aber auch zu den Gottesdiensten, zu den Feiern, Andachten, Hochzeiten, Taufen und so weiter. Ja, so eine erste Charakterisierung.
Das ist spannend. Und ihr seid aber eine ganz kleine Gemeinschaft da in Maria Dreibrunnen, also mit zwei Mitbrüdern sind sie dort.
Genau, wir sind das dritte, Brüder Josef und Jean und ich. Die anderen beiden Brüder sind sogenannte Laienbrüder, also nicht Priester. Und sie machen vor allem Sakristanendienst, Umgebungsarbeit, Hausdienst. und ich bin für die Wallfahrtsseelsorge zuständig in erster Linie. Und wir wohnen gerade neben der Wallfahrtskirche in dem Priesterhaus, also dem Kaplanenhaus, an der Strasse zu. Ja.
Welche Verbindung haben ihr denn noch mit den Franziskanern, also mit anderen Niederlassungen?
Wir sind ja in der Schweiz nur 25 Franziskaner, also die zur Schweizer Kustodie gehören. Und sind in 4 Häusern. Und wir sind auch räumlich relativ nahe gelegen. Also wir haben das Kloster in Nevels, Glarnerland, dann auf der Insel Werd bei Stein am Rhein, wo ich vorher war. Und in Zürich haben wir noch ein Haus und eben Maria Dreibrunnen. Und durch die Tatsache, dass wir räumlich relativ nah beieinander sind, können wir einander auch natürlich öfters treffen und unterstützen gegenseitig.
Also zum Beispiel so Hochfester oder so, dann die zusammen dann feiern oder sind die dann auf die Niederlassung, also quasi jetzt sie auf Maria Dreibrunnen fixiert?
Also es gibt um Franziskus herum, also am Vorabend vom Franziskusfest, am 3. Oktober, hat sich jetzt auch entwickelt, dass man das immer miteinander feiert, hier in Dreibrunnen. Und an Weihnachten haben wir uns auch schon einfach zur Gemeinschaftsfeier, 2 Gemeinschaften miteinander getroffen oder für Einkehrtage. Aber sonst sind wir bei den grossen Festen eigentlich schon eher in den einzelnen, also in den regionalen Gemeinschaften, weil wir dort ja auch unsere Dienste haben.
Jetzt sind Sie, Pater Raphael, Wallfahrtsseelsorger. Wie kann man sich so eine Aufgabe vorstellen?
Also, es ist noch dazu zu sagen, Dreibrunnen gehört zur Pfarrei und Kirchengemeinde Wiel, zu dieser Grosspfarrei. Das heisst, sie ist auch ziemlich verbunden mit der Pfarrseelsorge von Wiel. Aber eben, zuerst bin ich mal zuständig für die Wallfahrtsseelsorge hier, das heisst, für Gottesdienst. Wir haben jeden Tag Gottesdienst hier, öffentlich, ausser am Montag. Und dann natürlich auch für Andachten. Wir haben jeden Sonntag Nachmittag Marienlob, Marienandacht. Wir haben jeden Abend unsere Gebet als Rosenkranzanbetung in der Wallfahrtskirche. Und Segnungen finden statt hier, Beichten, Begleitgespräche, Leute, die halt einfach an den Türen läuten mit einem Anliegen. Halt, was so an Wallfahrtsorten zusammenkommt.
Tönt Sie auch Wallfahrten an andere Orte begleiten?
Ja, ich bin noch quasi eines meiner Hobbys ist Präses im Lourdes-Pilgerverein Zürich auf Fusen Thurgau. Und dort tun wir ja auch einmal noch so Wallfahrten nach Lourdes oder andere Orte organisieren.
Pater Raphael, Sie haben erwähnt, dass die Leute an der Tür läuten und mit ihren Sorgen kommen. Was sind das für Sorgen? Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt manchmal Leute, die ihre Medikamente segnen lassen. Also Medikamente, die sie nehmen müssen, wegen irgendeiner Krankheit. Die einfach auch das Anliegen haben, ich möchte sie segnen lassen, dass die auch gut wirken. Oder es kommt jemand für ein Beichtgespräch oder es kommt jemand zum Gegenstand segnen lassen, das Auto segnen lassen. Es gibt Leute, die materielle Not haben, die etwas betteln, gibt es auch immer wieder. Es gibt Leute, die das Gefühl haben, ja, sie wollen einfach einmal mit einem Seelsorger reden. Mhm. Und irgendwie ist jetzt da, vielleicht sie sind in der Wallfahrtskirche gewesen und dann ist etwas, hat sie etwas aufgewühlt und dann möchten sie über das auch noch reden kommen. Und ganz in der Nähe, also wenige hundert Meter von hier weg, ist die grosse psychiatrische Klinik von Wiel. Und da merkt man immer wieder, kommen viele Leute vorbei, die in die Kirche gehen, auf ihrem Spaziergang und dann manchmal eben auch läuten und um Segen bitten oder einfach ein kurzes Gespräch möchten. Wir haben in den Kirchen auch einen grossen Tonkrug vorne, wo man kann Zettel ausfüllen, also ein Anliegen aufschreiben und reinlegen, also reinwerfen. Und dort merkt man auch immer wieder bei diesen Anliegen, ich tue immer am Dienstag vor der Obigmesse anschauen, nimm dann die in die Obigmesse rein. Und da merkt man immer wieder, dass Leute von der psychiatrischen Klinik sind, eben, die ihre Anliegen aufschreiben, die irgendwelche Belastungen haben, eben Zwänge, die dann auch darum bitten, dass sie von den zwanghaften Gedanken befreit werden oder von den dunklen Empfindungen, die sie haben. Eben, es ist sehr vielfältig.
Das sind schwere Anliegen und ich denke mir auch, emotional behaftet. Wie gehen Sie damit um?
Ich bemühe mich schon immer wieder, dass ich es auch ins Gebet hineinnehme. Also, wir haben ja immer am Abend auch eine halbe Stunde stille Anbetung in der Kirche. Dort tue ich eigentlich die Anliegen und die Leute immer wieder Jesus anheben. Da merke ich dann auch immer wieder, dass das wirklich, ich höre ja dann nicht die Stimme von Jesus oder Ding, aber ich spüre einfach seine Gegenwart und dass es einfach annimmt und dann weiss ich, dann ist es am besten Ort. Das ist auch so ein bisschen ein Abgeben.
Sie haben auch erwähnt, dass die Leute kommen, weil sie Geld möchten oder ja, irgendwelche finanzielle Unterstützung. Das bei den Franziskanern ist ja sehr, also omnipräsent, das Teilen und eben für die Armen und für die Kleinen da zu sein. Eigentlich ganz im Sinn vom Papst Franziskus, so wie er es gesagt hat, am 2. Februar, das ist sehr passend. Wie tönt ihr euch verhalten?
Es ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt nicht so generell, also wir sind mit Geldgeben sind wir eher zurückhaltend, weil es gibt auch viele Romas, die vorbeikommen und die sind dann sehr vernetzt. Und wenn sich das umspricht, dass es irgendwo Geld gibt, dann nachher hat man, das habe ich auch vorher schon erlebt im Pfarramt, dann hat man manchmal 5, 6 Gruppen am gleichen Tag, die kommen und dann auch grosse Forderungen haben, wo man merkt, das hilft nicht wirklich weiter oder das wird dann schwierig. Mhm. Aber es gibt dann manchmal auch Leute, wo man wirklich merkt, die sind einfach in einer momentanen Klemme, wo man dann probiert irgendwie doch weiterzuhelfen. Und dann gibt es auch so, ich sage immer ein bisschen die Lebenskünstler, also die, die halt einfach vor zu Ort gehen und so ein bisschen auf der Strasse leben und die sind dann dankbar, die kommen dann vielleicht einmal im Monat und die sind dann dankbar, wenn man ein 20er-Nötli gibt oder so. Die sind auch nicht so anspruchsvoll. Eben, da ist es auch sehr verschieden, da muss man mit der Zeit ein bisschen aus der Erfahrung heraus spüren, was ist gute Hilfe und was vertreibt es. Oder die gehen ja dann oft auch an andere Pfarrämter, also wir sind eben mit dem Pfarramt in Wiel verbunden, gehören dann auch, sind die schon bei euch gewesen und so weiter, dass man da auch ein bisschen austauscht.
Mhm. Wenn wir im Thema Geld sind, von was leben Sie, Pater Raphael?
Also wir in erster Linie von unserer Arbeit, eben wir haben ja durch die Wallfahrtsseelsorge hier auch eine Anstellung in der Kirchengemeinde Wiel. Das ist eigentlich, sagen wir, die Haupteinnahme für unseren Lebensunterhalt.
Und so Bett? Also zum Beispiel Franziskaner sagt man ja auch den Bettelorden. Könnt ihr auch betteln, oder?
Heutige Zeit eigentlich nicht mehr, nein. Also was natürlich, man spürt schon viel auch die Verbundenheit der Leute. Also wir kommen auch hier in Dreibrunnen, kommen wir oft auch ja, mal Gemüse über oder Eier oder bringt uns jemand Brot oder etwas Süßes oder sonst eine Unterstützung. Also man merkt, dass viele Leute auch so gerne etwas mal geben oder auch uns etwas geben.
Wie sieht das aus? Wie sind Sie zu dem Amt gekommen als Wallfahrtsseelsorger? Weil ich denke mir, das ist wirklich etwas, wo man sehr strapaziert wird mit vielen Sorgen von Menschen.
Wenn ich kurz zurück ausholen darf, wir sind ja erst seit 2011 hier, ist die Gemeinschaft gegründet worden. Und der damals als Wallfahrtsseelsorger angefangen hat, der hat durch eine Krankheit in den Stimmorganen, also in den Stimmbändern, sind die einfach angegriffen gewesen und er hat einfach gemerkt, das ist ihm auf Tour einfach auch mit den verschiedensten Gottesdienststimmen und so ist für ihn eine grosse Belastung geworden für die Stimmbänder. Und obwohl er diese Aufgabe sehr gern gemacht hat, hat er gemerkt, ich würde auch gern zurücktreten. Und bei mir war es so gewesen, dass durch die Veränderungen im Bistum Basel mit diesen Pastoralräumen auch fast ein bisschen auf der Hand gelegen ist, jetzt auch die Pfarrstelle dort aufzugeben. Und dann bin ich quasi frei geworden. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Mich hat auch eigentlich die Aufgabe noch fasziniert von der Wallfahrtsseelsorge, sodass ich eigentlich dann dazu ja gesagt habe.
Wird man auf das Amt hin vorbereitet? Gibt es eine Art, ja, für die Schlusszeichen Ausbildung oder das Training?
Nein, es ist eigentlich, dass man jetzt in meinem Fall davon ausgegangen ist, eben von der Erfahrung, die ich jetzt in der Pfarrei-Seelsorge hatte, dass ich da das könnte auch bewältigen, weil ich ja dort dem sind sehr ähnliche Aufgaben hatte. Und wenn man vielleicht jetzt auch mit der Zeit merkt, da und dort ist wirklich ein Manko, da wäre ich froh um eine gewisse Weiterbildung, dann tue ich das selber auch ein bisschen schauen, wo ist möglich, sagen wir, Gesprächsführung oder so, wenn ich plötzlich merke, ja, da wäre ich schon noch froh, wenn ich da ein bisschen, wie man heute sagt, updated wäre. Dann schaue ich selber, wo könnte ich zum Beispiel einen Kurs machen.
Mhm. Jetzt in der Schweiz gibt es ja generell etliche Wallfahrtsseelsorger. Sind ihr da irgendwie zusammen verlinkt, dass ihr euch ab und zu trefft und vielleicht einen Erfahrungsaustausch macht?
Auf die Schweiz bezogen nicht. Es gibt aber im deutschsprachigen Raum, also mit Deutschland zusammen gibt es, es wäre jetzt gerade Anfang März, aber da kann ich nicht gehen, gibt es ein Treffen in Deutschland von den Wallfahrtsseelsorger im deutschsprachigen Raum. Und da ist, glaube ich, auch so eine, ich bin eben, wäre jetzt das erste Mal, kann ich leider nicht gehen, aber das wäre, glaube ich, so ein Raum, so quasi, um sich austauschen.
Und da sind verschiedene Kongregationen vertreten?
Genau, ja. Da hat es auch Benediktiner, die das machen, oder von neueren Kongregationen, Kapuziner und so weiter, ja.
Schön. Pater Raphael, Sie sind ja neben dem Wallfahrtsseelsorgeramt auch Kustos und Vertreter in der Scotus-Stiftung. Was ist das?
Also Kustos ist eigentlich das Ordensamt. Das ist einfach, wir sind ja unsere Franziskanergemeinschaft in der Schweiz, also die vier Häuser, die bilden eine sogenannte Kustodie. Wenn wir grösser wären, wären wir eine Provinz. Dort müssten wir mindestens 40 sein, aber wir sind ja nur 25. Dann sind wir eine sogenannte Kustodie, ordensrechtlich. Und der obere von dieser Kustodie ist der jeweilige Kustos, der einfach für das Amt gewählt wird. Und da bin ich jetzt letzten Sommer nochmal gewählt worden für 3 Jahre. Ich war vorher 5 Jahre gewesen und jetzt nochmal 3 Jahre. Das ist einfach quasi der Verantwortliche für die Gemeinschaft in der Schweiz. Und die Scotus-Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, wo die Häuser, wo wir drin sind, verwaltet tut, also auch quasi die Eigentümer ist von diesen Häusern und verwaltet tut. Dreibrunnen allerdings nicht. Dreibrunnen gehört zu Haus der Kirchengemeinde Wil. Aber die anderen Häuser gehören der Scotus-Stiftung und im Stiftungsrat habe ich einfach von Amts wegen Einsitz.
Das heisst, es ist auch mit viel Finanzen verbunden, oder?
Genau.
Mit der Finanzen.
Das ist eigentlich etwas, wo mir eigentlich, ja, ich habe auch in der Schule, ich habe nie gut können rechnen oder so mich mit mathematischen Sachen befassen, das habe ich immer mir schwer tun. Und von dem her bin ich immer froh, wenn es eben Laien hat, also Leute, die uns gut gesinnt sind, die das auf die beste Art und Weise machen, oder? Und ja, ich tue dann da mal ehrfürchtig hören, wie die Zahlen hier verhandeln.
Begleitet Sie richtig das Element auf Ihrem Weg, Finanzen?
Genau.
Gut. Ja, jetzt haben wir schon ein gutes Porträt bekommen über Ihre Tätigkeit als Wallfahrtsseelsorger und auch Maria Dreibrunnen. Und ich möchte eine Musikpause machen. Der Pater Raphael hat mir gesagt, dass er sehr gerne den Bachelbel-Kanon hat. Und dann würde ich einfach mal ein paar Takte einspielen, dass wir uns Gedanken machen können über das Wort vom Pater Raphael. Es war jetzt nicht der Bachelbel und nicht der Sonnengesang, sondern ein wunderbares Salve Maria. Und ja, ich werde jetzt den zweiten Teil angehen vom Interview mit dem Pater Raphael. Der Pater Raphael ist Wallfahrtsseelsorger in Maria Dreibrunnen. Er ist auch nebenbei noch Kustos und Vertreter in der Scotus-Stiftung. Und er hat uns schon ein gutes Porträt über sein Amt und über Maria Dreibrunnen gemacht. Und jetzt möchte ich das ganze Interview ein bisschen vertiefen mit dem Pater Raphael. Pater Raphael, es heisst so vielfach, ja, die Klöster, die haben keinen Nachwuchs mehr. Wie sieht jetzt das bei euch, bei den Franziskanern aus?
Also, wie soll man sagen, eben wie ich vorher gesagt habe, wir sind ja nur 25, die dazugehören. Und wir haben im Moment, also von diesen 25 sind 3 im Juniorat, also in der Grundausbildung, und 1 im Noviziat, in der Erstausbildung. Von dem her sind wir eigentlich dankbar, dass wir doch einzelne, auch junge Mitbrüder haben, Nachwuchs haben, sind natürlich offen und betet darum, dass auch dass wir immer wieder, dass andere auch mit uns in Kontakt kommen, die eben auch die Berufung zum Franziskaner haben. Also wir sind offen und wissen auch, es ist nicht einfach in der heutigen Zeit aus verschiedenen Gründen, dass sich wenig entscheidet für ein Ordensleben, aber doch immer wieder denen gibt.
Was denken Sie, was braucht es, dass es mehr bei der Berufung gibt oder auch in dem Sinn der Nachwuchs in diesen Ordensgemeinschaften sichergestellt ist?
Das ist eine ganz schwierige Frage, die wir uns immer wieder fragen, was es braucht. Also es braucht, sagen wir, von uns her, von der Orden her, braucht es einfach auch die Offenheit gegenüber Leuten, jungen Leuten, dass wir auch, wie soll man sagen, präsent sind bei ihnen, dass sie auch wissen, dass das gibt und wenn ihnen der Ruf ist, dass sie durch das dann auch entdecken können. Oder eben irgendwie, dass der dann wie geweckt wird. Das ist ja oft so, dass man wenn man Ordensleute kennenlernt oder ein Kloster kennenlernt, dass man plötzlich, dass in einem in etwas geweckt wird. Das ist dann wieder der Ruf Gottes, der da wach wird und merkt, oh, das wär's doch, das fasziniert mich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben auch bei den Leuten präsent sein oder das präsent machen.
Wie sieht das konkret aus, die Präsenz, die ihr in dem Sinn lebt?
Also das eine ist natürlich vor Ort, dass wir ja auch gerade hier in Dreibrunnen viel mit Leuten im Kontakt sind. Letzte Woche war eine Firmengruppe hier bei uns. Oder man hat Zuschauer mit vielen Leuten zu tun, die hier Besuche machen oder zu Gesprächen kommen und sicher auch Leute, die auf der Suche sind nach ihrem Lebensweg. Also, dass man hier mal auch wach ist, ja, hat auch jemand eine geistliche Berufung. Es kommen auch Leute ins Gespräch, oder, die hier auf der Suche sind. Da ist sehr wichtig, dass man hier wach bleibt. Da schauen wir auch, dass immer von unserer Kustodie bei grossen kirchlichen Jugendanlässen, dass man auch eine Präsenz dort hat, oder, dass man auch dabei ist, teilnimmt, sei es an einem Weltjugendtag oder an einem Bistumsjugendtreffen oder regionalen Treffen, dass wir da auch präsent sind.
Vielleicht gibt es Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch so ein bisschen mit dem Gedanken spielen oder einfach so ein bisschen den Ruf Gottes verspüren, aber irgendwie das nicht können artikulieren oder sie wollen es nicht artikulieren. Was denken Sie, was ist wichtig in so einer Phase?
Wichtig ist, dass man dann mit jemandem Kontakt aufnimmt, wo immer so ein Leben drin ist. Mhm. Sei es mit einem Priester, mit einem Ordensbruder oder mit einer Klosterfrau, dass man einfach mutig ist und vielleicht mal irgendwo bei einem Kloster läuten geht und sagt, könnte ich mal mit jemandem ein Gespräch haben, mich interessiert der Weg, ich bin selber auf der Suche. Einfach so mal, sag jetzt mal, wie man heute sagt, so unverbindlich. Und vielleicht kann sich irgendwo auch dann so eine Begleitung rausschälen, dass sie dann auch jemanden findet, der sie ein bisschen begleitet, wo sie regelmäßig mit ihm im Gespräch sind. Das ist ganz wichtig auf der Suche, dass man in Kontakt kommt mit denjenigen, die in dem Leben drin sind.
Denken Sie, dass es vielleicht sogar besser ist mit jemandem, wo man gar noch nie ein Gespräch gehabt hat, also jemand Unbekannten in dem Sinn?
Ist unter Umständen gut, weil dann ist man beidseitig nicht belastet. Mhm. Dann kann man so ein bisschen unbeschwert das einfach mal angehen, oder?
Ihr könnt ja die Gelübde ablegen. Wie sieht das konkret aus? Und wo Sie das gemacht haben, wo Sie sich für den Schritt entschieden haben, was war schwer gewesen?
Also zuerst ist natürlich mal überhaupt die Frage, also vor allem dann, wenn es darum geht, auf Lebenszeit, also ewige Profess, die Gelübde von Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit, dass einfach da auch halt schon die Frage da ist, kann ich das mein Leben lang leben? Kann ich das unter Umständen 50 oder 60 Jahre leben, oder? Und wo ich dann gemerkt habe, ich darf gar nicht so fragen, weil da könnte ich panisch werden und sagen, nein, ich kann doch noch so etwas nicht zu versprechen, oder? Sondern eigentlich wie im Vertrauen darauf, dass Jesus mich gerufen hat, darauf vertrauen, dass er mir jeden Tag die nötige Kraft gibt und den nötigen Beistand, dass ich das leben kann. Und dann kann ich es ablegen. Darum heisst es ja in der Formel, in der Professformel, dass man es im Vertrauen auf Gott, seinen Ruf ableitet oder nicht aufs im Vertrauen auf die eigenen Kräfte oder auf den eigenen Gutwillen. Der gehört schon dazu, aber der ist eben nicht so beständig immer, oder?
Das heisst, wenn jemand eine echte Berufung hat, dann kann er mehr mit dem oder besser leben?
Ja, ich denke, wenn jemand eben das gut, es ist ja immer, bevor jemand den Profess ableitet, tun ja quasi drei dazu Ja sagen, oder? Also der persönlich, wo der Profess ableitet, muss Ja sagen, die Gemeinschaft muss Ja sagen, die haben ja das auch geprüft, oder?
Mhm.
Und das Wichtigste natürlich, dass von Gott her das Ja ist, wo man dann eben auch ja, versucht rauszuspüren, ist wirklich der Wille Gottes, ist die Berufung von Gott, dass man jetzt die Profess ableitet.
Das ist schon spannend. Die Gemeinschaft sagt auch Ja oder Nein. Haben da genau alle Mitstimmungsrecht, sprich also Brüder und Patres?
Ja, also es gibt ja dann die Ankündigung, wenn jemand Profess möchte ablegen und dann tut die Gemeinschaft vor Ort macht eine Abstimmung, also eine geheime Abstimmung. Und dort muss es ein Ja geben, ein mehrheitliches.
Wie ist die Abstimmung? Ist es so mit Zettel oder tut man das auch im Gespräch miteinander diskutieren?
Wenn es heikel ist, tut man es geheim machen. Genau. Wenn es irgendwie ja, nicht so delikat ist, tut man eher offen. Aber das ist dann schon in einem vertraulichen Rahmen. Tut man offen abstimmen. Und sonst, wenn es irgendwie einen delikaten Punkt hat, tut man auch geheim mit einem Zettel. Aber letztendlich ist der zuständige Obere, also der Provinzial, wo jemand zur Profess zulässt oder nicht. Also der ist, in unserem Ort ist das relativ autoritär gelöst. Also der Provinzial kann eigentlich jemand sogar gegen den Willen der anderen zulassen oder ablehnen. Aber erfahrungsgemäß macht er natürlich nicht etwas gegen den Willen der anderen. Aber er hat schlussendlich Vollmacht, jemanden zuzulassen oder abzulehnen.
Sie erwähnen delikate Themen oder delikate ja, Situationen. Was sind das für Dinge?
Also es gibt ja, eben weil ja eine Ordensgemeinschaft auch aus Menschen besteht, gibt es natürlich auch manchmal zwischenmenschliche Sachen, die einfach schwierig sind. Also es kann sein, dass zum Beispiel ein sogenannter Junior jetzt einfach Probleme hat mit einem anderen Mitbruder, der schon ewige Profess hat, oder? Mhm. Und man weiss, dass einfach die mögen einander einfach irgendwie nicht. Aber man kann nicht jetzt wegen dem einen sagen, ja, bloß weil jetzt die zwei nicht miteinander auskommen, hat der keine Berufung und kann man ihn nicht zulassen. Sondern dann müssen wir vielleicht sagen, ja, die sind ja nicht unbedingt dann immer in der gleichen Gemeinschaft, aber wenn der anfragt, eben gleich Berufung hat, dann kann man ihn auch zulassen, oder auch wenn jetzt der andere Mühe mit ihm hat, menschlich. Das ist ein bisschen kompliziert gewesen, aber...
Nein, ich sehe. Und wer tut denn ihm das mitteilen, also dem Kandidaten? Und wie sind da mal die Reaktionen?
Da tut dann der Provinzial mitteilen. Also der Kandidat muss zuerst ein schriftliches Gesuch stellen, um Zulassung zur Profess. Und dann wird eben darüber abgestimmt in der Ortsgemeinschaft. Und im Provinzrat, also der Rat von der Gesamtprovinz oder der Kustodie, tut dann auch noch abstimmen. Und der Obere, der Provinzial, tut dann schlussendlich entscheiden.
Ihr legt ja die Versprechen ablegen, auch für den Gehorsam und die Armut. Wie sind Sie da damit umgegangen? Also Sie sind vor allem in einem weltlichen Leben und ja, dann ist man in einer Gemeinschaft und sollte Taten anleben. Was ist da schwer?
Also das Gelübde vom Gehorsam ist tatsächlich, denke ich, fast das Schwierigste, weil man einfach Gehorsam heisst ja auch eben die Verfügbarkeit für die Gemeinschaft, auch die Verfügbarkeit gegenüber der Oberen oder dann eben auch umgekehrt, dass der Obere ja auch muss hören auf die Gemeinschaft. Und das tut mir etwas vom Schwersten zu sein, weil wir halt Menschen sind, mit allem, was dazugehört, oder? Und da einfach sich reingehen und für die Gemeinschaft jetzt verfügbar sein. Und gleichzeitig merke ich, ist genau das Gelübde, das uns wahrscheinlich persönlich am meisten formt und an uns schleifen tut, wenn wir uns drin hineingehen. Also eben ganz konkret, in der Gemeinschaft, man merkt, man nervt sich beim anderen an dem, der andere nervt sich mit dem an dem und man muss wieder umgehen, wenn der eine das hat, der irgendwie beleidigt ist oder verrückt wird schnell oder weil er immer diese Art hat. Und Da merkt man einfach, wenn man einfach sagt, ich will jetzt die Gemeinschaft und die Mitbrüder so annehmen und halt an dem dranbleiben, das tut einem persönlich selber am meisten formen. Mhm. Ich kann immer merken, das ist ja immer auch eigentlich wieso die Pfeile Gottes, die einem vielen tut, oder? Sind die Mitbrüder. Mhm. Die tun quasi einem vielen, aber hinten dran ist die Hand Gottes, die hier vielen.
Ja, dann würde ich sagen, dass wir eine weitere Musikpause machen, dass wir jetzt uns ein Gedanken machen über das Feilen und eben, dass Gott uns irgendwie tragen tut oder sie ertragen tut oder Ordensleute tragen. Und ja, ich möchte es nochmal versuchen mit dem Sonnengesang von Franziskus. Und ja, heute ist ja auch ein sonniger Tag und ich denke mir, das ist wirklich ein passendes Lied. Das war der Sonnengesang und so sind sie eingeschaltet bei der Sendung, wo es um das gottgeweihte Leben geht. Wir sind im Gespräch mit dem Pater Raphael und der Pater Raphael ist Franziskaner und lebt in Maria Dreibrunnen. Er ist Wallfahrtsseelsorger und im Weiteren auch Kustos und Vertreter der Scotus Stiftung. Pater Raphael, Sie sind heute bei den Franziskanern. Wieso sind die Franziskaner gewesen, wo Sie sich gerufen gefühlt haben?
Ja, ich habe ja zuerst die Lehre als Dachdecker gemacht nach der Schulzeit und habe dann aber während der Lehre schon gespürt, ja, es zieht mich in einen kirchlichen Beruf oder noch konkreter, es zieht mich zum Priester werden. Und ich habe dann mir auch wirklich viel Zeit genommen zum Beten. Ich bin auch sehr viel in die Heilige Messe gegangen, in selber Zeit auch schon, oft am Wächtig. Und habe gemerkt, das zieht mich immer mehr. Und ich habe dann durch ein Plakat gelesen, dass es hier in Zürich eine Informationsstelle für kirchliche Berufe gibt. Die IKB hat das geheissen. Und durch die habe ich dann erfahren, dass es so eine Gruppe gibt, Kontaktgruppe für geistliche Berufe. Das sind alles so junge Leute gewesen, die sich alle zwei Monate getroffen haben, ein Weekend, und haben dann irgendein Thema miteinander besprochen, natürlich eben auch austauscht, wie man so auf dem Weg ist. Und dort habe ich dann einen kennengelernt, der mich einmal zu den Franziskanern auf Zürich eingeladen hat. Die habe ich ja sonst überhaupt nicht gekannt. Und ich bin dann mal ein Wochenende auf Zürich zu den Franziskanern und irgendwie hat mich das gerade angesprochen. Ich hatte das Gefühl, da könnte die Spur sein. Ja, und so bin ich dann langsam reingewachsen. Ich habe dann auch noch über Franziskus zwei Bücher gelesen und das hat mich dann immer mehr so ein bisschen drin hineingezogen.
Was bedeutet für Sie der Franziskus?
Das ist noch interessant, dass der erste Kontakt mit Franziskus ist ein Film war, wo wir in der Oberstufe haben müssen schauen mussten. Damals mit dem vom Zeffirelli, so ein bekannter, also damals ein neuer Film war, Anfang der 80er Jahre. Und der Film ist mir völlig unsympathisch übergekommen. Ich weiss heute nicht mehr wieso. Also der erste Kontakt ist ganz komisch gewesen. Also man war halt damals auch noch nicht so Film gewöhnt gewesen. Man hat vielleicht im Fernsehen ab und zu ein bisschen Serien geschaut. Aber jetzt so ein Film auch mit vielen fremden Bildern, das hat mich irgendwie fast abgestoßen, hat mich gar nicht fasziniert. Und darum irgendwie fast ein bisschen eine Ironie oder ein Humor vom Himmel, dass ich dann Schluss eben gleich zu Franziskus gekommen bin und zum in Franziskanerorden. Und bei Franziskus hat mich eigentlich immer beeindruckt, wie er Gott gesucht hat, auf seiner persönlichen Suche, und wie er gewisse Sachen einfach radikal durchgezogen hat. Also zum Beispiel eben die Loslösung von der Familie. Also Familie hat eigentlich mehr geheissen von seinem bisherigen Lebensstil. Und einfach im Zentrum nachher das Evangelium gestanden ist und auf eine ganz kirchliche Art. Er hat ja immer ganz betont wollen, Jesus nachfolgen innerhalb der Kirche. Damals hat es ja auch viele Strömungen gegeben, die zwar haben wollen Jesus nachfolgen, aber eben nicht mehr in der Kirche, nicht mehr mit dem Sakrament, sondern eben auf einem separaten Weg. Aber er hat ganz betont immer wollen, kirchlich bleiben. Und all diese Elemente haben mich eigentlich sehr beeindruckt.
Ist es nicht noch schwierig, da die radikale Nachfolge, zum Beispiel eben sich zu lösen von der Familie, wenn man dann den Weg geht, zum Beispiel als Franziskaner?
Das ist ein Punkt, der nicht einfach ist und wo bei jedem, der bei uns ist oder der eintritt, auch verschieden ist. Und es gibt gerade in der Zeit des Noviziats, dort wird darauf geschaut, dass man wirklich auch Kontakt zur Familie auf ein Minimum beschränkt. Also gerade heute mit den heutigen Möglichkeiten von Mail und Handy, dass man da wirklich, also ich weiss jetzt, die jetzt im Noviziat sind, wir haben das Noviziat in Brixen, zusammen mit der Provinz Österreich, die können jetzt einfach so geregelt einmal im Monat Mail quasi bearbeiten. Immer am 1. vom Monat. Aber das ist eben ganz wichtig, dass man einfach quasi Familie, Priorität von der Familie wechselt. Also nicht mehr die herkömmliche Familie hat Priorität, sondern die Ordensfamilie oder die Kirchenfamilie, dass die Priorität bekommt.
Wie waren bei Ihnen die Reaktionen, dass Sie den Weg gehen? Und die Familie hat ja dann auch gewusst, dass irgendwo durch dann Ihre Nachfolge einfach dem Franziskus, respektive unserem Herrn Jesus, gelten tut.
Ich weiss, dass am Anfang haben die Eltern zum Beispiel damit Mühe gehabt, konkret, dass ich an Weihnachten nicht mehr heimgekommen bin. Weil Weihnachten ist ja schon das Familienfest auch. Und da ist es erst mal auch klar geworden, jetzt gehöre ich quasi zu einer anderen Familie. Jetzt feiert man Weihnachten im Kloster und eben nicht mehr zuhause. Das war einmal so ein Punkt gewesen. Aber sonst bin ich glücklicherweise von den Eltern her unterstützt worden auf dem Weg. Ich habe noch zwei Schwestern. Die eine hat eher Mühe gehabt mit meinem Weg. Die hat das Gefühl gehabt, ich müsste doch auch eine Familie gründen und so weiter. Und unter der Verwandtschaft hat es zum Teil auch denen gehabt, die Mühe gehabt, weil ich bin von Vaterseite, vom Grossvater her, der Einzige, der noch den Namen festlegt, also der einzige Bub. Also vom Grossvater seinen Söhnen ist mein Vater der Einzige, der einen Bub gehabt hat. Und das bin ich gewesen, oder? Und dann quasi eben auch so die Erwartung, ich müsste so den Familienstamm weiterführen. Das hat gewissen auch Mühe gemacht, oder? Dass ich da ins Kloster bin. Aber für mich war immer klar gewesen, wenn Christus ruft, dann ist es so, oder? Mhm. Dann muss es so sein.
Familie jetzt ist das Thema gewesen. Familie tut ja irgendwo durch auch einen Nährboden setzen für Berufungen, sagt man. Wie ist das bei Ihnen gewesen? Wie habt ihr den Glauben gelebt in der Familie?
Also ich komme aus einer Familie, die katholisch praktizierend war, eigentlich sehr stark oder immer noch ist. Und das ist für mich schon, das merke ich immer mehr, eigentlich ein unschätzbares Kapital auch, das ich ins Leben mitbekommen habe, dass es bei uns einfach selbstverständlich war, miteinander zu beten, dass man mich gelehrt hat zu beten, dass man mindestens am Sonntag in die Messe ist, dass man auch etwa die Heilige Rosenkranz gebetet hat und dass auch bei der religiösen, also bei der Fest im Jahr, dass auch eben der Inhalt vom Glauben im Vordergrund stand ist, also Weihnachten. Es ist um die Geburt von Jesus gegangen und nicht nur, ich sage jetzt mal, nicht nur um einander Geschenk machen oder ein bisschen schön haben miteinander und so weiter. Das sind schon Sachen, die mich eigentlich von Anfang an geprägt haben. Und wo ich immer mehr merke, das ist eigentlich etwas vom Wertvollsten, wo man mitbekommen kann ins Leben, wenn Eltern Glauben vorleben und Glauben mitgeben. Also ist für mich eigentlich das wichtigste Erbe, das ich mitnehme.
In der heutigen Zeit ist ja das nicht so sehr gerade verbreitet und Sie sind jetzt Wallfahrtsseelsorger und haben sehr viel Kontakt mit Gläubigen oder eben vielleicht noch nicht Gläubigen und Sie begleiten die auf ihrem Weg. Wie tun Sie denn das Element, eben, dass das mehr in der Familie gelebt wird, wie tun Sie das vermitteln?
Also ich probiere es auch, wir haben ja viele Taufen hier in Dreibrunnen und ich versuche das in den Taufgesprächen, in den Vorbereitungsgesprächen immer auch ein bisschen überzubringen, dass es wichtig ist, dass Kinder eben auch den Glauben, wo sie jetzt getauft werden, wirklich können kennenlernen. Die haben das Recht darauf, den Glauben kennenzulernen und in den Glauben hineinzuwachsen. Und dass sich die Eltern eben auch Gedanken machen müssen, wie machen wir das, oder? Das sind ja einfache Sachen. Eben, man tut mitten am Abend beten, man gibt ein Kreuzchen. vielleicht wenn sie in die Schule gehen, gibt man ihnen ein Kreuzchen auf die Stirn. Man hat Weihwasser im Haus, man liest vielleicht zusammen aus einer Bibel, man tut das Tischgebet pflegen, man geht auch miteinander mal in die Kirche, vielleicht auch sonst mal, wenn kein Gottesdienst ist. Eben, ich versuche dann auch ihnen ein bisschen Hilfen zu geben und es ist ja für viele Eltern auch dann selber eine Chance, wieder mehr in Glauben hineinzuwachsen, mit und durch Kind.
Wenn wir jetzt gerade so bei dem Thema sind, mit Taufen, auch Gottesdienst, wie wichtig ist für Sie die Thematik Sakrament?
Gerade auch hier wieder am Wallfahrtsort, aber schon vorher als Pfarrer, sind mir eigentlich die Spendung und vier von den Sakramenten also auch zentral am Herzen gelegen. Weil ich habe immer wieder gespürt, persönlich, aber auch von Leuten, die ich habe auch vorher als Pfarrer ein paar Leute begleiten, die konvertiert sind. Und eigentlich alle, die konvertiert sind, sind wegen dem Sakrament oder vor allem wegen der Heiligen Messe konvertiert. Das war für sie so der ausschlaggebende Punkt, weil sie einfach gespürt haben, die Nähe von Christus, die Gegenwart von Jesus in der Eucharistie, also wo etwas Unerreichtes hat. Und das ist für mich nach wie vor das zentrale eigentlich Sakrament von der Eucharistie. Also persönlich wie auch und wie aus überbringen, also so ein Verkünden. Weil ich denke, das ist so ein Geschenk, wo wir nie fertig werden im ganzen Leben mit das quasi auszuschöpfen.
Spannend, Pater Raphael, was Sie uns vermitteln. Und Sie erwähnen die Wichtigkeit des Sakraments. Wie sieht das mit dem Gebetsleben aus? Also, wie tut sich das unterscheiden, zum Beispiel jetzt von den Dominikanern zu den Franziskanern?
Sagen wir jetzt, unterhalb der Orden sind die Unterschiede nicht gross. Wir haben das gleiche Stundenbuch, also die gemeinsamen Gebete, die wir beten, eben morgen, Mittag und Abend. Da habe ich den Eindruck, da ist der Unterschied nicht so gross, was vielleicht so einzelne Traditionen betrifft. Die Franziskaner haben oft auch volkstümliche Frömmigkeitsformen gefördert oder sogar zum Teil, ich sage jetzt immer mal, erfunden. Kreuzweg zum Beispiel, auch Formen vom Rosenkranz. Das ist immer auch von den Franziskanern her stark gefördert worden. Und ich denke, da haben wir immer eine Nähe zu diesen Frömmigkeitsformen, die eben auch von den Gläubigen, vom Volk gepflegt werden. Was dann das persönliche Gebet betrifft, das ist natürlich wieder unterschiedlich. Da hat auch jeder seine, sagen wir, seine Lieblingsgebete, seine Lieblingsformen. Das ist dann auch wieder ein bisschen individuell.
Lieblingsgebet, gutes Stichwort. Welches haben Sie, Pater Raphael?
Also ich habe so ein bisschen verschiedene, die ich sehr gerne beten und pflegen. Das eine ist das Pfingstgebet, also Pfingstsequenz. Das ist das erste Gebet, das ich immer am Morgen während dem Rasieren bete. Das kann ich auswendig. Das ist so quasi der Einstieg in den Tag. Also mir ist auch die Verehrung vom Heiligen Geist sehr am Herzen, weil er ja, der Heilige Geist ist ja der, der allem das Leben einhaucht. Auch unserem Glauben und dem kirchlichen Leben. Eben sonst ist es einfach halt eine Institution. Also das Pfingstgebet ist mir sehr zentral und dann sehr gern habe ich auch Seele Christi, heilige mich. Also das ist, glaube ich, vom Ignatius oder zumindest in seiner Tradition. Und dann auch die lauretanische Litanei, die habe ich immer wieder lieb gewonnen. Und was ich selber gern pflege, sind so kurze Anrufungen unter dem Tag. Also so im Herzen rein, vielleicht nur der Name Jesus oder du oder Vater, eben mehr die sogenannte Stossgebet, aber die ganz kurzen. Also ein Gebet, das nicht bekannt ist, eigentlich gross, aber das ich sehr schätzen gelernt habe, ist von einem Chorherr vom grossen St. Bernhard, das Gebet von einem Pilger. Pilgergebet, das ist mir auch sehr am Herzen.
Wissen Sie das gerade auswendig, Pater Raphael?
Das Pilgergebet?
Ja.
Also es fängt einfach an, Herr Jesus Christus, du hast den weiten Weg nicht gescheut und bist vom Vater her zu uns gekommen, um unter uns zu wohnen. Du bist mitten in der Unrast einer beschwerlichen Reise geboren. Du hast alle Wege durchmessen, jene des Verbannten, jene des Wallfahrers, jene des Wanderpredigers. Reiße mich heraus aus meiner Ichsucht und Bequemlichkeit, schicke mich auf den Weg. Es geht dann so weiter. noch ein längeres Gebet. Es ist so ein richtiges Pilgergebet. Und ich habe das kennengelernt, als ich noch im Studium war, bei Fribourg, bei den Chorherren vom grossen St. Bernhard, also im Simplon-Hospiz, habe ich auch Lager begleitet von ihnen. Also so als Leiter mitgemacht. Und mich hat die Spiritualität von der Chorherr auch immer sehr beeindruckt, von dem grossen St. Bernhard, also die Nähe auch zu den Bergen und eben auch zu dem Pilgersein, das auch als Gleichnis zum Leben.
Ist das auch in dem Sinn ein Hobby oder eine Passion, wo Sie haben, die Berge?
Ja, überhaupt so ein bisschen können mich bewegen, also sagen wir, Velofahren oder eben auch wandern, wo ich merke, in den Bergen, das ist für mich so sowohl körperlich wie seelisch erholsam und tut richtig gut. In den Bergen nimmt man auch rein räumlich Distanz oder zum Alltag. Wenn man so vom Gipfel oben runter schaut und sieht so die Dörfer, die Städte, oder, wo drinnen alles immer so aufgeregt und stressig und irgendwo manchmal auch ein bisschen bedrückend ist. Und da oben ist das plötzlich so klein alles und es kommt so eine Weite über. Also es tut mir seelisch auch sehr gut.
Mhm. Wenn Sie so sportlich aktiv sind, tun Sie in dem Moment beten? Oder was sind das für Gedanken, die Sie dann begleiten?
Ich habe schon oft gemerkt, wenn ich am Wandern bin, fängt es fast automatisch an, beten in mir rein. So entweder durch Staunen, also einfach oder irgendwie, ich sage dem auch so, ein seelisches Geniessen von der Landschaft, von diesen Eindrücken, von dieser Weite, von dieser Wucht. Und dann gibt es plötzlich dann auch ein formuliertes Gebet daraus. Freies oder manchmal auch das Vaterunser oder sonst ein Gebet, ja.
Wie kleiden Sie sich, wenn Sie so sportlich dann
aktiv sind? Dort bin ich schon entsprechend der Aktivität. Also ich bin jetzt nicht so der, der gerade die super Ausrüstung hat, aber halt schon Wanderschuhe und Hosen und das entsprechende Tönü.
Okay. Und die Veloschuhe mit der Clip, oder?
Nein, ich tue dann eigentlich mit normalen Turnschuhen. Gut. Genau.
Jetzt, ihr tragt ja Zimbulun, also respektive an dem Zimbulun hat es 3 Knoten. Für was stehen die 3 Knoten?
Die sind für die 3 Gelübde, die man ableitet, also Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit. Die erinnern das eigentlich, erinnern, dass man es nicht vergisst.
Werden Sie viel darauf angesprochen, welche Bedeutung dass die 3 Knoten haben?
Ja, genau.
Ja, gut, danke vielmals, Pater Raphael. Wir sind im Gespräch mit dem Pater Raphael, der Wallfahrtsseelsorger ist, an dem schönen Ort Maria Dreibrunnen. Pater Raphael, was möchten Sie abschliessend unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben? Und habe ich überhaupt etwas vergessen jetzt in dem Interview, was Sie gerne noch möchten, da in dem Sinn erwähnt haben?
Also ich habe es sehr breit empfunden, die Fragestellungen, und decken eigentlich viel ab. Sagen wir, was mir wichtig ist, auch in den Predigten weiterzugeben, dass es etwas vom, also nein, dass es einfach das Faszinierendste ist, an Gott zu glauben, Gott zu suchen. Die Sehnsucht nach Gott und an dem unbedingt dranbleiben, weil es gibt so viel, wo uns ablenkt, wo uns zum Teil auch die Sehnsucht in uns hinein ersticken kann oder will. Natürlich auch die bösen Kräfte, böse Einflüsterungen vom Bösen, die uns hier zerstreuen wollen. Aber dass man immer wieder eben auf die Sehnsucht nach Gott, wo uns innen ist, lost und vor allem auch rausgehört, die Sehnsucht, die Gott nach uns hat, die ja in den Sakramenten so deutlich wird, eben gerade in der Kommunion, wo man spürt, was für eine Sehnsucht, dass Jesus nach uns hat, dass er ganz möchte bei uns sein, dass man an dem dranbleibt. Also das finde ich, ja, das ist einfach der Inhalt vom Leben.
Schön. Danke vielmals, Pater Raphael.
Ich danke auch vielmals.